Als ich noch in die Jugend ging, da haben wir ein Lied gesungen, das hatte folgenden Text. Was ist das Leben und was ist der Tod? Was ist dazwischen die Zeit? Die Antwort, mein Freund, gibt Jesus nur allein. Die Antwort gibt Jesus nur allein. Das ist jetzt 30 Jahre her ungefähr, wo wir dieses Lied gesungen haben. Aber ich meine, der Text, er ist noch genauso aktuell heute wie damals. Und ich habe nach Antworten gesucht in der Bibel, die Jesus gibt auf diese Fragen. Die Menschen heute suchen ja mehr denn je nach dem Sinn ihres Lebens. Sie schauen ja aus nach Vorbildern, nach Leitbildern für ihr Leben. Ja, und sie sehnen sich auch nach Harmonie, nach Liebe in ihrem Leben, aber auch nach Selbstverwirklichung. Sie suchen nach dem eigenen Ich. Sie fragen sich, wo komme ich her? Was kann ich im Leben maximal erreichen? Jeder macht Pläne. Und jeder weiß auch, dass sein Leben nicht endlos ist. Aber das Ende, der Tod, der wird verdrängt von den meisten Menschen. Er wird in weite Ferne geschoben. Man will jetzt möglichst maximalen Spaß haben. Dabei merken wir doch schon jetzt, wie rasend schnell ein Jahr vergeht. Je älter man wird, desto schneller geht das? Weil sich ein Jahr auch in so viele kleine Abschnitte einteilt und wir immer dann sagen, ja, ist denn das schon wieder ein Jahr her? Da ist zum Beispiel der Urlaub oder der eigene Geburtstag. Auch die Adventszeit, Weihnachten und der Jahreswechsel, das ist so eine Zeit. Dann gibt es vielleicht schon wieder Zeugnisse in der Schule. Dann ist vielleicht ein Semester von der Studienzeit vorbei. Ja, und dann ist auch schon wieder der TÜV am Auto fällig. Und plötzlich ist wieder der Tag gekommen, wo man überall im ganzen Land leere Bierflaschen sammeln kann. Das war erst jetzt vor kurzem, vor 3 Tagen. Wir als Christen denken an diesem Tag an die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus. Ja, und dann muss man schon wieder die Steuererklärung machen beim Finanzamt. Ja, und dann schließt sich der Kreis, weil schon wieder Urlaubszeit ist. Und so vergeht Jahr um Jahr. Und wir merken nicht, wie unser Körper, unsere äußere Hülle verfällt, wie unsere Haut Falten bekommt, wie unsere Haare grau werden, ja, wie alles langsamer geht, unser Gedächtnis nachlässt. Ich gehe in den letzten Jahren relativ oft ins Pflegeheim. Ihr wisst das, meine Mutter und meine Tante Gerda liegen dort schon seit einigen Jahren. Und dort sieht man sehr viele Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen. Teilweise sind sie körperlich völlig entstellt, ja komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Und einige von diesen alten Menschen kennt man noch von früher, als sie noch in der Mitte ihres Lebens standen. Ich erschrecke dann manchmal, wie sich ein Mensch verändert. Von einem, der sein Leben meistert, der Entscheidungen trifft, der für andere noch eine Hilfe sein kann, bis hin zu einem Menschen, der komplett auf andere angewiesen ist, der alleine nicht mehr essen kann, seine Körperfunktionen nicht mehr im Griff hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob dieser Mensch im Leben einen Doktortitel besessen hat oder ob er nur mit einem geringen Bildungsgrad sein Leben gemeistert hat. Am Ende des Lebens gelangt jeder Mensch. Und es gibt nicht wenige Menschen, die meinen, mit dem Tod wird alles finster um sie herum. Sie hören auf zu existieren und das war's dann. Aber das ist weit gefehlt. Die Bibel, das Wort Gottes, macht uns ganz andere Aussagen zu diesem Thema. Es gibt in der Bibel einige Beispiele, die ganz klar beweisen, dass unsere Seele, unser Geist nach dem Tod weiterlebt. Ich möchte an dieser Stelle nur drei Beispiele nennen. Als der Herr Jesus am Kreuz hing auf Golgatha, sagte einer der beiden Verbrecher zu ihm, der mit ihm gekreuzigt wurde, nachdem er ihm seine Schuld bekannt hatte: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ja, und Jesus gibt ihm die Antwort und sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auf diese Wortspiele mit diesem Komma lasse ich mich nicht ein. Man könnte ja auch sagen, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Aber ich meine, es steht anders da. Und ein zweites Beispiel möchte ich sagen, das erzählt der Herr Jesus selbst. Er erzählt da von einem namenlosen reichen Mann und dem armen Lazarus. Ihr könnt das zu Hause im Lukas 16, Vers 19 nachlesen. Wir alle kennen diese Geschichte. Die beiden Männer sterben und sie sehen sich sofort wieder. Der eine im Hades und der andere an einem Ort, den ich jetzt mal Paradies nenne. Sie reden sogar. Sie können sich erinnern an ihr Leben auf dieser Erde. Und der reiche Mann macht sich sogar Sorgen um seine Verwandtschaft. Und ein drittes Beispiel erleben wir sogar mit dem Herrn Jesus selbst. Er stieg einmal auf einen sehr hohen Berg und er nimmt auf diesem Berg nur drei seiner Jünger mit, den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Das könnt ihr in Matthäus 17, Vers 1 nachlesen. Und auf diesem Berg wird der Herr Jesus umgestaltet. Er bekommt dort seinen Auferstehungsleib. Er leuchtet im Licht Gottes. Und es kommen dort Mose und Elia zu ihm. Ja, die ja schon lange tot waren. Der Elia war zu diesem Zeitpunkt schon 900 Jahre tot. Und der Mose war schon 1400 Jahre tot. Und beide reden sie mit Jesus dort auf dem Berg. Petrus bezeugt uns das, dass das alles real ist. Er möchte dort drei Hütten bauen. Für Jesus, für Mose und für Elia. Ja, weil er alles so schön und so angenehm empfindet. Er möchte dieses herrliche Erleben festhalten. Er möchte es beibehalten, aber dieser schöne Moment ist nur von kurzer Dauer. Ja, ich wollte mit diesen drei Beispielen eigentlich nur klarstellen, dass wir nach unserem körperlichen Tod sofort weiterleben. Egal, ob wir errettet sind oder ob wir verloren gehen. Unser Körper, also unser materieller Mensch, ist der Verwesung preisgegeben. Aber unsere Seele, unser Geist lebt weiter. Im Übrigen kann sich ja keiner den Zeitpunkt seiner Geburt oder seines Todes aussuchen. Keiner von uns wurde gefragt, ob wir vielleicht leben möchten oder wann wir geboren werden wollen. Wir können auch als erwachsene Menschen nur wenig dazu tun, um einem Menschen das Leben zu schenken. Bei der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau Ja, ob bei der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau ein neuer Mensch entsteht, das legt allein Gott fest. Gott bestimmt den Zeitpunkt deiner Geburt und er hat auch den Zeitpunkt deines Todes schon festgelegt. Aber wenn du geboren bist, wenn du atmest und Nahrung aufnimmst, ist das eigentlich schon Leben? Biologisch gesehen ja. Deine Körperfunktionen sind alle ausgebildet voll. Dein Körper wächst. Aber ist das alles im Leben? Hat Gott dich nur geschaffen, damit du biologisch funktionierst? Dass du Nahrung verdaust? Dass du arbeitest und für den Fortbestand deiner Art sorgst? Und dann irgendwann einmal stirbst? Ich glaube kaum. Denken wir einmal an die ersten Menschen, die Gott machte. Sie hatten noch eine ganz entscheidende zusätzliche Qualität. Sie hatten Gemeinschaft, sie hatten Kontakt zu ihrem Schöpfer, zu Gott. Wir Menschen sind nämlich darauf angewiesen, wir sind darauf angelegt, Kontakt zu Gott zu haben. Und Gott möchte auch Kontakt zu uns haben. Als Gott im Garten Eden spazieren ging, redete er mit den Menschen. Und als er ihn einmal nicht fand, weil sich der Mensch versteckte, da rief er den Menschen. Es soll ein gegenseitiger Kontakt sein. Gott will den Menschen beschenken und der Mensch soll mit Gott reden. Ihm sagen, wie es ihm zumute ist. Ob er sich freut, so hat Gott sich das gedacht. Und dann kam bekanntlich die Sünde, die Trennung von Gott. Und damit kam ein Zustand, der die Qualität unseres Lebens entscheidend verschlechterte. Seitdem versuchen nämlich die Menschen ihrerseits, mit Gott in Verbindung zu kommen. Denken wir nur an die Opfer von Kain und Abel. Doch alle Anstrengungen von Seiten des Menschen, sie scheiterten. Der Mensch hat ein Bedürfnis, ein Verlangen nach Frieden, nach Harmonie und nach Erlösung. Das erkennen wir auch an den vielen Weltreligionen, die es gibt. Wo der Mensch Anstrengungen unternimmt, um einen Weg zu finden, um Erlösung zu erlangen. Man macht sich selbst Götter. Man folgt Ritualen, aber man merkt dabei nicht, dass die Initiative von Gott ausgehen muss, beziehungsweise dass sie schon von Gott ausgegangen ist. An dieser Stelle wollen wir noch ein Lied gemeinsam singen. Ich dachte an das Lied Nummer 29. Da die Jugend in unserer Mitte ist, denke ich, werden wir das schaffen.
Thank you.
kam bei der Vorbereitung auf diesen Sonntag der Nikodemus in den Sinn. Er war ja ein sehr schlauer Mann, ein Lehrer, der den richtigen, den wahren Gott kannte und der zum Volk der Juden gehörte und dem alle Verheißungen Gottes galten, der aber letztlich genauso aus eigener Kraft, aus Gesetzeswerken Gott gefallen wollte. Er kam ja eines Nachts zu Jesus, weil er merkte, dieser Jesus ist anders wie die vielen Lehrer in Israel. Er redet so, wie man nur reden kann, wenn man mit Gott in Verbindung steht. Er tat Dinge, die konnte man nur tun, wenn Gott dahinter steht. Und das machte ihn neugierig. Er wollte mehr wissen. Und er stellt ja eigentlich eine ungewöhnlich dumme Frage für einen gebildeten Mann. Nachdem ihm der Herr Jesus etwas von einer neuen Geburt erzählte, ist ihm unklar, wie das vor sich geht. Kann denn ein erwachsener Mann noch ein zweites Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und noch einmal geboren werden? Ich glaube, in dieser Nacht hat das der Nikodemus noch nicht verstanden. Aber er lernte stückweise dazu. Und später, als Jesus am Kreuz gestorben war, dann hatte er es sicher begriffen und auch erlebt. Er war nämlich einer der Ersten, der aus Liebe zu Jesus persönliche Dinge opferte, nämlich Geld und Zeit. Dieser Nikodemus und dieser Josef von Arimathea, sie ermöglichten dem Herrn Jesus eine würdevolle Bestattung, ein neues Felsengrab und auch etwa so circa 30 Kilo wertvolle, wohlriechende Harze für seine Bestattung. Hier wird bei diesem Mann ein neues, ein verändertes Denken sichtbar. Was ist das Leben und was ist der Tod? Was ist dazwischen die Zeit? Die Antwort, mein Freund, gibt Jesus nur allein. Die Antwort gibt Jesus nur allein. Und Jesus gibt Antworten. Eine davon wollen wir uns mal lesen im Matthäusevangelium im Kapitel 16. Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Dasselbe sagt der Herr Jesus noch einmal im Kapitel 10, Vers 39. Es wurde erzählt von einem jungen Mann, der immer auf seine Gesundheit bedacht war. Wenn es regnete, trug er seine bewährten Gummischuhe. Mehrmals am Tag putzte er sich seine Zähne mit einer klinisch getesteten Zahnpasta. Alle halbe Jahre ließ er sich gründlich untersuchen. Er schlief auch bei geöffneten Fenstern. Und er hielt sich streng an seine Diät. Er ging zeitig zu Bett, dass er ja 8 Stunden Schlaf hatte. Und selbstverständlich trimmte er auch seine Muskeln täglich. Er rauchte nicht, er trank nicht. Er bekam Massagen, Bestrahlungen und Bäder. Er aß nur vollbiologische Vollwertnahrung. Ja, und er erwartete, 100 Jahre alt zu werden. Ja, und die Beerdigung dieses Mannes fand am darauffolgenden Mittwoch statt. Zuvor konsultierte er noch 8 Spezialisten und wurde in 3 Kliniken behandelt. Ja, und er erhielt jede erdenkliche Pflege. Wo war denn sein Fehler in seiner Rechnung? Etwas Wichtiges muss er doch übersehen haben. Ich meine, er hat Gott vergessen. Er hatte so gelebt, als wenn diese Welt alles wäre. Er hatte nicht an die Ewigkeit gedacht. Am vorletzten Mittwoch in der Bibelstunde, da haben wir im Johannes 5 die Heilung dieses Gelähmten am Deich Bethesda betrachtet. Dieser Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war, der 38 Jahre lang auf fremde Hilfe angewiesen war. Und dann kam der Herr Jesus und machte ihn gesund. Dieser Mann hat mich unheimlich fasziniert. Man könnte ja denken, dass er vielleicht gedacht hat, jetzt hole ich mal nach, was ich 38 Jahre lang versäumt habe. Jetzt feiere ich mal, jetzt mache ich Reisen. Jetzt mache ich mal richtig so Halligalli. Aber nein, der Herr Jesus, der fand ihn wenig später im Tempel, im Haus Gottes. Dort, wo man Gott ganz nahe sein konnte, wo man mit ihm reden konnte. Der Mann, er hatte etwas verstanden, was wichtig war im Leben. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wir hören manchmal in den Nachrichten folgende Meldung: Der oder die hat ihr Leben verloren bei einem Verkehrsunfall. Das ist natürlich schlimm. Das Leben ist dann auf dieser Erde hier für immer ausgelöscht. Wer aber sein Leben verliert für die Sache von Jesus, für den beginnt das Leben erst. Er lebt erstens hier nach der Bestimmung, die Gott ihm gegeben hat, und zweitens wird er ein glückliches Leben führen. Denn wer anderen eine Freude macht, der verdoppelt die Freude im Leben. Und drittens wird er sich einem Schatz im Himmel zulegen, wo nicht Motte und Rost zerfrisst, wo keine Inflation alles zerstört. Und es gibt ja genügend Betätigungsfelder hier auf dieser Erde für das Reich Gottes. Was ist das Leben und was ist der Tod? Was ist dazwischen die Zeit? Die Antwort, mein Freund, gibt Jesus nur allein. Die Antwort gibt Jesus nur allein. Jesus sagt uns im Römerbrief im Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Und im 1. Korinther 15, Vers 55, da wird uns gesagt, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Im 2. Timotheus 1, Vers 10, da sagt uns der Herr Jesus, ich habe den Tod besiegt. Ich habe Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und in Römer 6, Vers 9 wird bestätigt, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt ist und nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Aber wieso müssen wir denn dann eigentlich noch sterben, wenn Jesus den Tod besiegt hat? Wir leben noch in diesem irdischen, in diesem vergänglichen Leib. Dieser Leib, das kann mir sicher jeder von euch bestätigen, ist anfällig für das Böse. Noch ist der Teufel nicht gebunden. Wir haben es vorhin eben in diesem Lied gesungen. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das, was wir nicht wollen, das tun wir noch in dieser Zwischenzeit. Und deswegen muss unser Leib sterben. Aber eben nur unsere äußere Hülle. Das, was aus Fleisch und Blut besteht. Das, was man anfassen kann. Wir hatten in unserem alten blauen Liederbuch ein Lied, die 192. Das ist nicht mit übernommen worden in unser neues Liederbuch. Ich weiß nicht warum. Wir können es also nicht singen, aber ich kann es euch vorlesen. Ach nein, das ist kein Sterben, wenn Christen heimwärts gehen. Es ist Hinüberschreiten vom Glauben hin zum Sehen. Es ist ein Aufwärtsschwingen dorthin, wo sie zu Haus aus Fremdlingschaft zur Freiheit, zur Ruhe, vom Weltgebraus. Sie gehen vom Erdendunkel ins helle, ewige Licht, vertauschen Kreuz mit Krone vor Jesu Angesicht. Ach nein, das ist kein Sterben, es ist Triumph und Glück. Drum lass sie uns nicht halten, drum sehen sie nicht zurück. Sie sind vorangegangen, wir bleiben hier noch stehen. Es ist nur um ein kleines, so kommt das Wiedersehen. Das Perlentor bleibt offen, bis Gott spricht, nun ist Zeit. Und alles Harren und Hoffen wird Schauen und Seligkeit. Im 1. Korinther 15, Vers 26, da wird uns gesagt, als letzter Feind wird der Tod hinweggetan. Als der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wir haben ja erst vor 3 Tagen daran gedacht, da schauten die Jünger wie gebannt hinauf in den Himmel und es erschienen ihnen dann 2 Engel, die sagten, so wie ihr ihn jetzt habt hinauffahren sehen, so wird er wiederkommen. Daraus können wir doch 2 Botschaften entnehmen. Erstens, dass der Herr Jesus jetzt im Himmel ist, bei Gott. Und er verbirgt sich für uns alle, die wir an ihn glauben und ihm vertrauen, dass auch wir in den Himmel kommen. Und zweitens, dass der Herr Jesus einmal mit großer Macht und Herrlichkeit wieder auf diese Erde zurückkommen wird. Und dann wird kein Feind vor ihm bestehen können. Aber bevor das geschehen wird, warten wir noch auf ein Ereignis, das in naher Zukunft bevorsteht. Paulus schreibt davon an die Korinther im 1. Brief. Wir wollen uns das mal lesen. Im 1. Brief an die Korinther im Kapitel 15. Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wir warten also auf den Schall der Posaune, die uns ruft. Uns, die wir noch leben und zu ihm gehören und die Toten, deren Leiber bereits in der Erde in ihre Bestandteile zerfallen sind, aber deren Seelen im Paradies genauso warten auf dieses Ereignis, auf diesen Zeitpunkt, den nur der Vater im Himmel kennt und ihn weiß. Dann werden wir einen himmlischen Leib bekommen, der nicht mehr dieser Vergänglichkeit verfallen ist. Paulus schreibt davon nur wenige Verse davor, im 1. Korinther 15, Vers 35. Wir wollen uns das mal lesen. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehes und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. Unser himmlischer Leib wird nicht mehr der Verweslichkeit ausgesetzt sein. Wir wissen ja, was das bedeutet. Er wird nicht mehr in seine Elemente zerfallen. Er wird unverweslich sein und er wird Unsterblichkeit anziehen. Er ist unsterblich und er wird nicht mehr vom Geist und von der Seele getrennt werden, so wie es hier bei unserem irdischen Tod der Fall ist. Wir lesen aus diesem Text auch heraus, dass dieser Auferstehungsleib nicht ganz genau der gleiche Leib ist, der ins Grab gelegt wurde. Im Vers 37 haben wir das gelesen. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen Samen. Die Pflanze, die aus dem Boden wächst, ist vom Samen verschieden, der in die Erde gelegt wurde. In ähnlicher Weise wird auch der Auferstehungsleib von unserem gegenwärtigen Leib unterschieden sein. Und doch wird es eine Ähnlichkeit geben. Wie die Art eben des Samens, so wird die Pflanze sein. Ein Maiskorn wird einen Maishalm hervorbringen. Und es gibt absolut keinen Zweifel darüber, dass dieser Auferstehungsleib dem jetzigen Leib bei weitem überlegen ist. Und doch wird er als der gleiche Leib erkennbar sein. Wir werden uns im Himmel wiedererkennen. Unsere Lieben, die uns vorausgegangen sind, werden wissen, wer wir sind. Wir singen in einem Lied: Dort vor dem Throne im himmlischen Land treff ich die Freunde, die hier ich gekannt. Auch die Menschen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben, werden wir erkennen. Wir werden wissen, wer Petrus ist, wer Paulus ist, wer Johannes ist. Die Verschiedenheit der Persönlichkeit wird erhalten bleiben. Das bedeutet nicht, dass ihre Substanz die gleiche sein wird wie bei unserem gegenwärtigen Leib. Der Auferstehungsleib wird vollständig neu sein. Zugleich wird er aber die erkennbaren und die unserer Persönlichkeit ausmachenden Charakteristika beibehalten. Aber das Wichtigste und das Schönste wird sein, dass wir unseren Herrn Jesus Christus sehen. So wie wir es auch in dem Lied weiter singen: Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das ist unser Ziel, ihn zu sehen, ihm Danke zu sagen. Was ist das Leben und was ist der Tod? Was ist dazwischen die Zeit? Die Antwort, mein Freund, gibt Jesus nur allein. Die Antwort gibt Jesus nur allein. Er sagt uns, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sagt er am Johannes 14, Vers 6. Amen.